MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Ivo Makota. Heute ist Tag der älteren Generation. Ein Tag, der immer am ersten Mittwoch im April stattfindet, der ältere Menschen und ihre Beiträge für die Gesellschaft würdigen soll. Hinterfragt werden sollen außerdem vor allem Klischees über das Älterwerden. Als Senior gelten über 60-Jährige, also Menschen im Ruhestand oder kurz davor. Doch was bedeutet der Ruhestand fürs Älterwerden und was machen die Rentner denn dann? Mein Kollege Willi Witte hat ein paar interessante Fakten zusammengestellt.
Menschen, die heute in Deutschland geboren werden, haben im weltweiten Vergleich eine überdurchschnittliche Lebenserwartung, rund 82 Jahre. Als die gesetzliche Rentenversicherung 1889 an den Start gegangen ist, war die Lebenserwartung nur etwa halb so hoch. Zu Beginn lag das Renteneintrittsalter bei 70 Jahren. Viele Menschen erlebten das überhaupt nicht. Wer es schaffte, konnte noch mit etwa 5 weiteren Lebensjahren rechnen. Für die aktuell in die Regelrente eintretenden Jahrgänge liegt das Alter bei rund 66 Jahren. Im Schnitt können Sie damit rechnen, noch über 15 weitere Jahre zu erleben. Seit der Jahrtausendwende ist außerdem die allgemeine Lebenszufriedenheit der Deutschen stetig gestiegen. Individuell bleibt sie am Ende des Arbeitslebens stabil, auch in den Ruhestand hinein oder steigt sogar. Dennoch hat der Eintritt in den Ruhestand nicht ausschließlich positive Effekte. Er stellt eines der einschneidendsten Ereignisse im Leben dar, mit weitreichenden Veränderungen. Mit der Arbeit fällt oft auch eine jahrzehntelang vorhandene Alltagsstruktur und das soziale Umfeld der Arbeit weg. Bei manchen Ruheständlern kann das zu psychischem Ungleichgewicht führen, Empty-Desk-Syndrom genannt, und zu dem Gefühl, Einfluss und Verantwortung zu verlieren. Die Folgen können von Einsamkeit und Lustlosigkeit über verzweifelte Sinnsuche bis hin zur Depression reichen. Wer zuvor bereits Beziehungen außerhalb des Jobs gepflegt oder sich ehrenamtlich engagiert hat, tut sich tendenziell leichter mit dem Einstieg in den Ruhestand. Neben ehrenamtlichen Tätigkeiten entscheiden sich etwa 8% auch im Ruhestand weiterzuarbeiten, zum Teil aus finanzieller Notwendigkeit, aber zu einem etwa gleich großen Teil aus Freude an der Arbeit. Aktuell treten etwa 1,5 Millionen Deutsche jährlich in den Ruhestand ein. Einen Bundesfreiwilligendienst machen aktuell nur gut 500 Menschen über 65.
Eine ausführliche Sendung rund ums Thema Bundesfreiwilligendienst im Alter hören Sie im Podcast Totalsozial auf innehalten.de und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Ja, wir vom MKR blicken ja tagtäglich nicht nur ins Erzbistum, sondern auch weit über den Tellerrand hinaus. Zum Beispiel nach Afrika in der neuen Folge der Missio Reisewarnung. Diesmal geht es um einen Konflikt um Rohstoffe, die wir alle jeden Tag brauchen. Ein Konflikt, der sich auf viele Nachbarländer auswirkt.
Christian Selper vom katholischen Hilfswerk Missio war in diesem Jahr in Afrika unterwegs und hat Menschen aus dem Kongo getroffen.
Ja genau, ich war jetzt eigentlich nicht in Kongo, sondern in Uganda und in Kenia für Missio. Was wir dort besonders eben auch gesehen haben, ist, dass die aktuelle Krise, die sich im Kongo abspielt, eben auch die nahegelegenen oder die Nachbarländer betrifft.
Im Januar und Februar war im Kongo ja ein alter Konflikt neu aufgeflammt. Auch hier in den Nachrichten wurde über die Kämpfe berichtet. Es gab viele Tote und eben viele Vertriebene. Worum es den Kriegsparteien geht, das erklärt der Missio-Redakteur so.
Im Wesentlichen geht es um die Provinzen, die im Osten des Kongo liegen. Und da geht es schon länger drum, um politische Macht, auch um Zugang zu Rohstoffen. Gibt es sehr wertvolle Vorkommen, also diese ganzen Mineralien, Coltan, Kobalt, Gold, Silber, die für viele Produkte gebraucht werden weltweit, wo also sehr, sehr viel Geld im Spiel ist.
Denn diese Mineralien stecken zum Beispiel in Computern, Handys oder Batterien. Und die brauchen wir alle, jeden Tag. Eine Folge also, die zeigt, wie unser Konsum das Geschehen auf der Welt beeinflusst. Die Menschen, die vor diesem Krieg fliehen, gehen zuerst in die Nachbarländer, zum Beispiel nach Uganda. In der Hauptstadt Kampala hat Christian Selper mit einigen von ihnen gesprochen.
Und es hat nur wenige Minuten gedauert, bis die alle auch, wie soll man es beschreiben, bis die eigentlich auseinandergebrochen sind, weil die einfach so viele schlimme Dinge erfahren hatten, die sie noch nicht verarbeiten haben können. Da habe ich sofort gesehen, vor deren inneren Auge spielen sich wahrscheinlich jetzt gerade ganz schlimme Szenen ab.
Der Missio-Redakteur ist noch heute schockiert von den Geschichten, die er gehört hat.
Also das muss einfach furchtbar jetzt gewesen sein, als diese Rebellenangriffe kamen, als die Menschen vertrieben worden sind. Frauen haben ja schlimmste Dinge noch zusätzlich zu erleben in diesen Konflikten, gerade auch im Kongo immer wieder. Und gleichzeitig wurde da aber eben auch gearbeitet mit Schusswaffen, aber auch mit Granaten, Bomben und so weiter.
Er hofft, dass diese Menschen endlich zur Ruhe kommen können. Die Art, wie Uganda mit Flüchtlingen umgeht, könnte dazu beitragen.
Uganda ist eines der Hauptaufnahmeländer von Flüchtlingen in der Welt. Also absolut in Afrika und auch weltweit. Mehrere Millionen Menschen aus den Nachbarländern. Und Uganda ist ein Land, was sehr gelobt wird international für die offene Flüchtlingspolitik.
Okay. Denn in dem Land gibt es freie Flächen. Die stellt es den Flüchtlingen zur Verfügung.
Da ist Platz, hat auch den Vorteil, dass die Regionen entwickelt werden. Also wenn da die Flüchtlingssiedlungen sind, gibt es internationale Organisationen, die da genau hinschauen, kommt eine Stromversorgung hin, Wasser und so weiter.
Und die Menschen können sich sofort selbst versorgen.
Wenn Sie jetzt neugierig geworden sind, die ganze Folge der Reisewarnung gibt's heute Abend hier bei uns im MKR, gleich nach dem Gottesdienst ab 19 Uhr und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Suchen Sie doch einfach mal nach Missio Reisewarnung. Mit dabei ist heute auch mein sehr geschätzter Kollege Florian Ertl, stellvertretender Chefredakteur des Inhalten-Magazins. Servus Florian, schön, dass du da bist.
Ivo, grüß dich.
Servus, wie geht's dir denn? Bist du auch so erkältet wie ich? Du siehst irgendwie viel gesünder aus, würde ich zu meiner Seite jetzt mal gesagt, aber du wirkst gesünder. Also du hast nichts abbekommen, keine Erkältung, kein gar nichts.
Ja, man hält sich und hofft, dass man durchkommt, aber bei einer Kleinbesetzung, was wir ja auch sind, da ist es auch ratsam, dass nicht zu viele krankheitsbedingt ausfallen oder irgendetwas.
Ja, das sieht leider bei uns ein bisschen anders aus. Zum Glück können wir vom Homeoffice aus arbeiten, das jetzt nicht der Fall ist, aber ganz ehrlich, die letzten Tage war ich sehr froh. Man hat es vielleicht gehört, wenn man mich im Radio gehört hat. Meine Stimme hat sich so zwischendurch ein bisschen verabschiedet. Aber jetzt ist sie wieder da.
Aber das Wetter wird ja auch schöner, Ivo.
Und das auch. Und das on top.
Das zaubert uns den Frühling ins Gesicht und
so
in die Stimme.
Aus. Jawohl, so ja. Schaut's aus. Du Florian, ich habe schon mal so ein bisschen durch die neueste Ausgabe geblättert und habe gleich mal ein Thema gesehen, das mich an meine Kindheit erinnert hat. Ich sag nur, warum soll ich in die Kirche gehen? Ich will ja ausschlafen. Ging's dir da irgendwie ähnlich? Kennst du das? Oder?
Nein, weil ich war eigentlich schon relativ früh, ich konnte kaum über den Ambo bei uns in der Pfarrei schauen, dann habe ich schon dort die Lesungen vorgetragen. Also ich war schon Lektor schon vor der Firmung noch und das hat mich eigentlich immer motiviert, weil ich fand es ganz toll, dass man dann sozusagen den ganzen Leuten unten in den Bänken irgendwas erzählen konnte. Die mussten alle auf einen schauen, mussten alle zuhören. Also ich fand das sehr toll eigentlich. Okay. Und das hat mich dann doch motiviert, auch immer zum Sonntagsgottesdienst zu gehen.
Ich muss dazu sagen, heute als Moderator war das für mich damals nicht so wirklich einfach. Ich stand da vorne und dachte mir so, ich durfte ja sowas auch lesen, meistens bei der kroatischen Messe. Und stand immer da und dachte mir, Gott, kann ich das jetzt lesen? Kann ich das jetzt fehlerfrei vorlesen? Und irgendwann habe ich dann festgestellt, also es ist wurscht, verplappern sich alle. Aber ich habe es trotzdem ungern gemacht.
Von daher. Ja, aber das Beste war schon die Osternacht, wenn man dann bei
Kerzenschein ja, natürlich. Da gab es immer Highlights, absolut. Aber ich bin froh, als ich diesen Artikel gesehen habe, dass es nicht nur mir so gegangen ist.
Nein, das ist tatsächlich ja ein Problem, jetzt sage ich mal, von vielen Eltern und Großeltern, die es schmerzt, dass dann ihre Kinder und Enkel vielleicht nicht mehr in die Kirche gehen. Mhm. Ja? Beziehungsweise vielleicht sind sie noch Ministranten gewesen, aber wenn es dann zu groß sind und dann ist es halt vorbei und dann sieht man sie nicht mehr im Gemeindegottesdienst. Ja. Wie soll man darauf reagieren? Und wir haben ein interessantes Interview mit einem Theologen und Buchautoren dazu. Mhm. Und ich sage es mal auf einen Nenner zu bringen, er rät zur Gelassenheit. Ja? Man hat das Seine getan, also besonders wenn sie dann volljährig sind, sage ich mal, da hast du ihnen ja nichts mehr zu erzählen. Mhm. Ich erlebe das jetzt auch bei meinen beiden Töchtern. Also,
ja klar, da ist vorbei erstmal.
Dann auch Ministrantin und alles und jetzt dünnt sich der Besuch da doch deutlich aus, aber gut, das sind auch andere neue Lebensbereiche, die sie für sich erobern etc. Und wie soll ich umgehen? Ja, der Theologe rät dazu, dass man gelassen bleibt. Mhm. Man kann, rät er, wenn es einem persönlich dann besser geht, für sie beten. Aber vor allem, also man soll es tatsächlich die Sache Gott überlassen. Das ist mal ein ganz interessanter Ansatzpunkt. Aha. Denn je mehr du dann auf sie einredest oder sagst, du musst, du sollst oder warum gehst du denn nicht mehr?
Das funktioniert nicht. Das ist egal, ob es mit Kirche oder nicht Kirche zu tun hat. Das geht nicht.
Genau. Und man soll selbst also vielleicht sich mal überlegen, warum ist es mir denn so wichtig? Oder warum will ich denn, dass sie eigentlich in die Kirche gehen?
Okay, ja, stimmt. Das ist auch mal eine Frage.
Vielleicht sollte man das für sich mal klären. Ist es nur Tradition? Ist es vielleicht, weil sonst die Nachbarn reden? Ist es,
ja,
keine Ahnung. Und dann letztendlich, es gibt ja das schöne Gleichnis von Jesus, vom Sämann, der aufs Feld geht, ja? Mhm. Und der streut ja auch aus. Mhm. Und wenn dann die Saat sozusagen ausgestreut ist, dann hat ja der Sämann das Seinige getan. Mhm. Und dann musst du warten. Mhm. Und dieses Warten, das ist halt, das fällt halt vielen, vielen Leuten sehr schwer. Was entwickelt sich denn daraus?
Naja.
Und wer es wirklich nicht aushält, der soll, so sagt er, selbst sozusagen bei der Stange bleiben. Also geh halt weiter in die Kirche und engagier dich, zeig ihnen, was Christen von anderen Nichtgläubigen sozusagen unterscheidet. Ja? Mhm. Engagier dich weiter, mach in irgendeiner Gruppe mit, bei irgendeiner sozialen Angelegenheit. Und dieses Beispiel wird vielleicht dann die Kinder und die Enkel irgendwie sagen, ja guck mal, also Mama, Papa oder Oma und Opa, die machen das und das. Also warum machen die das eigentlich? Und vielleicht setzt auf diese Weise dann ein, ja, Denkprozess ein.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Aber nochmal unabhängig davon, mir wird es sogar wieder ganz unangenehm. Ich kann mich noch erinnern, dass ich meinen Vater damals quasi förmlich jeden Sonntag gepeitscht hat in der Früh, dass ich in die Kirche gehe. Ich bin wirklich gerne in die Kirche gegangen und ich gehe auch weiterhin gerne. Aber es gab so eine Phase, wie du schon gerade sagst, wo du sagst, nein, das brauche ich jetzt alles nicht. Aber es kommt alles wieder, das kann ich auch sagen. Das und mehr also gibt's in der neuesten Ausgabe unseres Innehalten-Magazins. Wie immer alle 14 Tage frisch in vielen Kirchen. Sie können es aber auch ganz bequem nach Hause geliefert bekommen im Abo. Oder Sie lesen es digital als E-Paper oder auch mit der Innehalten-App. Egal auf welchem Weg, tun Sie sich was Gutes für Geist und Seele mit dem Innehalten-Magazin. Und dir vielen lieben Dank, Flo, dass du da warst.
Ivo, dir auch.
Ja, im Kino tauchen wir in dieser Woche ab in die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Ein Spielfilm beleuchtet die gesellschaftlichen Spannungen aus Sicht einer Familie in Ostdeutschland zu Anfang der 2000er Jahre und eine Dokumentation widmet sich dem Leben der großen Hildegard Knef. Mehr dazu jetzt, wie immer, im MKR-Filmtipp von und mit meinem Kollegen und Kinoexperten Klaus Schlauk.
In der sächsischen Provinz bekommt eine vierköpfige Familie nach der Jahrtausendwende die gesellschaftlichen Folgen des Mauerfalls zu spüren. Das ist die Ausgangslage des Spielfilms Mit der Faust in die Welt schlagen von Konstanze Klaue. Obwohl die Familie sozial gesehen zunächst aufsteigt, folgen bald Spannungen, Entfremdung und ein Auseinanderbrechen. Die beiden jungen Söhne erleben die Wandlungen besonders hautnah und werden anfällig für rechtes Gedankengut.
3, 2, 1.
Licht! Wieso?
Dann hättest du lieber mal einen richtigen Elektriker engagieren sollen.
Morgen, Klasse 5B.
Wir sollten uns vorstellen.
Und was hast du erzählt?
Dass wir im neuen Haus wohnen. Und da wollte die Lehrerin wissen, was er arbeitet.
Nee. Euer Vati ist jetzt wieder bei der Eisenbahn.
Nee, oder?
So ein Polo kostet ihn nicht so viel.
Mit der Faust in die Welt schlagen ist ein packendes Gesellschaftsporträt, so das Urteil des katholischen Filmdienstes. Der Streifen handelt subtil von den Umbrüchen in ostdeutschen Biografien und konzentriert sich auf die Befindlichkeiten der Menschen in den neuen Bundesländern. Der Film bemüht sich, auch die Enttäuschung und Radikalisierung seiner Figuren nicht zu dämonisieren. Die Sängerin und Schauspielerin Hildegard Knef war eine der schillerndsten Entertainerinnen deutscher Sprache. Der Dokumentarfilm Ich will alles, Hildegard Knef, beleuchtet ihr ereignisreiches Leben zwischen beruflichen Erfolgen und Misserfolgen, ihren internationalen Ruhm und ihr Privatleben. Gegen die öffentliche Kritik in der Bundesrepublik setzte sich Knef stets eloquent zur Wehr. Der Film räumt der Künstlerin durch Ausschnitte aus vielen Interviews die Deutungshoheit über ihr Leben und ihre Karriere ein. Die Doku stellt sich damit gegen die zwiespältige Rezeption der Knef im eigenen Land. Klaus Schlauk für das MKR.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.